Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine Frau ist sauer. Sie ist sauer, weil wieder einmal das Können und das Werk einer anderen Frau beiseite gedrängt und verschwiegen wurde. Also erzählt sie von diesem Werk und damit von der Fantasie und dem Witz und der Klugheit ihrer Freundin im 18. Jahrhundert. In dem Roman Aufklärung von Angela Steidle. Das Buch ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Wer das Libretto zum berühmten Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach geschrieben hat, das weiß man heute nicht mehr. Aber jetzt legt Angela Steidle in ihrem neuen Roman eine Spur zu einer Textdichterin, die womöglich hinter dem Oratorium steckt. Überhaupt legt Angela Steidle viele Spuren zu Autorinnen und rückt Frauen ins Licht, die von der Männergesellschaft um sie herum hübsch im Hintergrund gehalten wurden. Angela Steidle macht das in ihrem neuen Buch mit dem Titel Aufklärung, ein Roman. Und jetzt ist sie in Köln für uns im Studio. Guten Tag, Frau Steidle.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie lassen da in Ihrem Roman die älteste Tochter von Johann Sebastian Bach erzählen, Dorothea Bach. Das Leben von Johann Sebastian Bach, das ist natürlich sehr gut dokumentiert, aber über Dorothea Bach gibt es genau einen halben Satz von ihrem Vater. Mehr weiß man nicht von ihr. Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, gerade diese Unbekannte zu Ihrer Erzählerin zu machen?
Eben deshalb, weil sie eine Unbekannte ist. Wir kennen ihre Lebensdaten, wissen, dass sie die älteste Tochter, das erste Kind von Johann Sebastian Bach war. Das heißt, die ganze Musik ihres Vaters hörte, wie ihre Brüder Friedemann und Karl Philipp Emanuel, in einer hochmusikalischen Welt groß geworden ist. Sie hat nie geheiratet, ist immer bei ihrer Familie geblieben, hat also 19 jüngere Geschwister sterben sehen oder geholfen, sie großzuziehen. Und es gibt dieses eine Zitat von ihrem Vater, das Sie angesprochen haben. Da erzählt er einmal von seiner Familie, dass er mit ihr schon ein Konzert instrumentalita und vocalita aufführen könne. Zumal seine itzige Frau, das war Anna Magdalena Bach, die zweite Ehefrau, einen gar sauberen Soprano singe. Und seine älteste Tochter, das ist Dorothea, nicht schlimm einschläget.
Und auch das, kein großes Kompliment.
Das muss man sich übersetzen. In dem Zusammenhang bedeutet das, sie konnte sehr gut singen.
Okay.
Das sind dürre Rahmendaten, die aber doch ausgereicht haben, eine Figur zu schaffen, zu motivieren für einen Roman aus einer historischen Gestalt, aus der wir eben dann insgesamt doch herzlich wenig wissen. Man könnte keine Biografie über Dorothea Bach schreiben. Aber als Roman, als Erzählerin eines Romans in Ich-Perspektive hat sie mir durch diese Leerstellen genau die Luft gelassen, die ein Roman zum Atmen braucht.
Und jetzt erzählen Sie bei weitem nicht nur, wobei es da ja schon genug Stoff gäbe von der Musikerfamilie Bach, sondern von der Stadt Leipzig, also Dorothea Bachs Stadt. Und zwar als ziemlich quirlige Veranstaltung, diese Stadt da im 18. Jahrhundert. Mhm. Viele Kulturleute, eben die große Musikerfamilie Bach selbst, Konzerte und Salons. Dann spielt der bedeutende Sprachforscher und Literaturtheoretiker der Aufklärung Johann Christoph Gottsched eine wichtige Rolle. Was ist das für ein Umfeld denn, in dem sich da Dorothea Bach in Leipzig tummelt?
Leipzig war damals so hip wie heute. In der zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts ist Leipzig das Zentrum der Aufklärung im deutschsprachigen Raum. Mich hat immer fasziniert und als Leserin habe ich verzweifelt gesucht, wie kriege ich meinen Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach in dieses Leipzig der Aufklärung hinein, das insbesondere von dem Namen Johann Christoph Gottsched, später aber auch von Lessing und anderen so prägnant charakterisiert wird. Denn niemand denkt je die Musikwissenschaften zusammen mit den Literaturwissenschaften und der Aufklärungsforschung. Erst der große Musikwissenschaftler Christoph Wolff hat uns da Wege geleitet, wie wir Bach als Aufklärer verstehen können. Und nachdem ich als Leserin nichts gefunden habe, was Bach in der Aufklärungsepoche Leipzigs eigentlich zu suchen hatte und welche Wechselwirkungen es da gab, habe ich mich selber dran gemacht, diese Wechselwirkungen aufzuspüren.
Und Sie schreiben das jetzt eben aus einer besonderen Perspektive, einer weiblichen Perspektive. Da tauchen viele Frauen der Aufklärung auf. Und eine wird dann ganz besonders wichtig, mit der freundet sich auch ihre Erzählerin, ihre Zeugin, Dorothea Bach, die freundet sich mit ihr an, nämlich mit Luise Adelgunde Gottsched, genannt die Gottschedin. Was ist das für eine Frau gewesen, die Gottschedin?
Die Gottschedin kam aus Leipzig, hat sehr jung, wie es damals üblich war, den Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched geheiratet, zog zu ihm nach Leipzig 1735 und bildete mit ihm in den kommenden Jahrzehnten eine Art Gelehrten-Tandem. Sie war seine wichtigste Mitarbeiterin bei allen seinen Schriften. Herausgreifen darf man da zum Beispiel die deutsche Sprachkunst. Das ist eine Grammatik, die als Bindeglied zwischen der Lutherbibel und unserem heutigen Hochdeutsch gilt. Man darf also das Verdienst der Gottscheds, die fast vergessen sind, nicht hoch genug einschätzen. Sie war insbesondere eine Übersetzerin auch und hat wesentliche Schriften aus dem Französischen und Englischen ins Deutsche übersetzt. Da handelt es sich um Theaterstücke, aber auch um diese sogenannten moralischen Wochenschriften. Das waren Zeitschriften, in denen alles Wissenswerte damals verhandelt wurde. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie die Aufklärung also in ganz breite Schichten getragen.
Aber der Konflikt ist jetzt, dass, wenn ich da kurz dazwischen grätschen darf, Johann Christoph Gottsched hat eine Biografie über seine Frau geschrieben und wenn ich es richtig verstanden habe, lässt er das da alles hinten runterfallen, was seine Frau, also die Gottschedin, als Autorin bewerkstelligt hat und porträtiert sie nur in ihrer Rolle als seine Ehefrau, die ihm irgendwie den Haushalt geführt hat. So ungefähr richtig, was Dorothea Bach aufregt, sodass sie beschließt, die Geschichte der Gottschedin zu erzählen.
Genau, ja. Genau. Empörung ist der Schreibanlass für Dorothea Bach. Sie beginnt ihre Erinnerungen 1763, das kann man so rückschließen bei der Lektüre des Romans, als eben ihre Freundin Luise gestorben ist und deren Ehemann die Biografie seiner verstorbenen Frau vorlegt. Dorothea findet, aber es war doch alles ganz anders. Es ist zwar nicht wirklich falsch, was Gottsched schreibt, aber er legt den Fokus verkehrt, betont sich selber viel zu sehr, nennt nur die Titel von den Schriften der Gottschedin, aber nicht, was drin steht. Und alles in allem habe Gottsched eigentlich nur seine Autobiografie geschrieben. Klammer auf, so kann man Gottscheds Biografie von Luise tatsächlich lesen. Klammer zu.
Jetzt nennen Sie Ihren Roman ja Aufklärung. Das steht ja ganz groß im Titel. Da tauchen auch eine Menge der Ideen der Aufklärung auf. Ist Ihr Roman auch eine Kritik am Fortschrittsversprechen dieser Zeit, weil Sie so deutlich zeigen, also jetzt an diesem Beispiel zum Beispiel, des Verschweigens des Werks dieser Frau, also eine Kritik, weil Sie zeigen, das galt eben nicht für alle, dieses Versprechen, zum Beispiel nicht für die Frauen der Zeit?
In erster Hinsicht ist der Roman eine Liebeserklärung an die Ideale der Aufklärung, nicht an die Aufklärung selber insofern. Die Aufklärung ist ja nicht nur eine historische Epoche der europäischen Geschichte, sondern ein nie abgeschlossener Prozess. Das, was uns die Aufklärung 1.0 aus dem 18. Jahrhundert lehrt, ist so aktuell wie je. Denken, nachdenken, überprüfen, sich miteinander austauschen, überzeugen und so weiter. Das alles steht auch im Mittelpunkt oder zuerst im Mittelpunkt, wenn ich die Aufklärung als Epoche porträtiere. Zugleich geht es mir aber nicht um Verklärung. Denn die Aufklärung ist früh, schon damals, an sich selbst und den eigenen Idealen gescheitert. Zum Beispiel dadurch, dass die Frauen sehr bald wieder aus dem aufklärerischen Diskurs ausgeschlossen wurden. Und an die Sklaven in den Kolonien zum Beispiel hat damals gar niemand gedacht.
Und was bringt Sie heute dazu in unserer Zeit? Also Sie haben ja eben heute dieses Buch geschrieben. Was war Ihr Impuls, eben auch, wie Sie gerade sagten, an die Ideale der Aufklärung zu erinnern? Warum wollten Sie das tun?
Ich kann eigentlich seit rund 10 Jahren nicht fassen, in welch irrationale Zeiten wir wieder hineinsteuern. wenn ich nur die Stichworte, die Lügen um den Brexit, Trump, die angeblich gefälschte US-Wahl, das, was das Putin-Regime jetzt in der Ukraine nicht nur tut, sondern auch rhetorisch behauptet, Corona-Leugner, Impfgegner, Aluhüte. Ich fasse mir ja an den Kopf und ich sehe, dass meine aufgeklärte Umwelt sich ebenfalls an den Kopf fasst. Wir hätten es nicht gedacht, dass wir uns in so neo-irrationalen Zeiten wieder einmal wiederfinden würden. In der Aufklärung, der Original im 18. Jahrhundert, ging es ebenfalls gegen Irrationalismen. Da mussten noch die Hexen das Hexenunwesen bekämpft werden. Man musste gegen Magie und Zauberei vorangehen, der Natur den Schrecken nehmen. Heute sind uns leider wieder neue Irrationalismen begegnen uns, gegen die wir uns wenden müssen. Und das macht die Aufklärung so aktuell.
Deswegen lohnt es sich überaus, auf sie zurückzuschauen und vor allem auch auf die vergessenen oder verdrängten Figuren der Aufklärung. Wie das passiert in dem Buch Aufklärung, ein Roman von Angela Steidle, im Inselverlag erschienen, mit 600 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Steidle.
Danke Ihnen.
Es sind noch 4 Tage, 8 Stunden und 24 Minuten. Dann soll der Deutsche Buchpreis verkündet werden. Also wer den bekommt, den wichtigsten Romanpreis hierzulande. Auf dieser Liste, auf der Shortlist für den Buchpreis mit 6 Titeln steht auch der Roman Jins von Fatma Aydemir. Der erzählt von der Geschichte und den Geheimnissen einer kurdisch-türkisch-deutschen Familie. Vor der kommenden Entscheidung am Montag, eben in 4 Tagen, hat mein Kollege Tabesh Mehrabi die Autorin Fatma Aydemir getroffen im Antiquariat Mackensen und Niemann im Berliner Wedding.
Hallo.
Hi. Guten Morgen.
Das sieht so schön aus, das Buch. Wow, das ist mega dick.
Mit sichtbarer Entdeckungsfreude durchstöbert Fatma Aydemir die vollen Bücherregale im Antiquariat Mackensen und Niemann im Bezirk Berlin-Wedding. Ihr Blick bleibt bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie der US-amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag hängen.
Echt viele Susan Sontag-Biografien, glaube ich. Und ich will alle von denen kaufen, weil sie immer drauf abgedruckt ist und sie wahnsinnig cool aussieht.
Zwischen den Büchern des Antiquariats fühlt sich Fatma Aydemir sichtlich wohl. Obwohl sie das Schreiben schon früh für sich entdeckt hat, erzählt sie, warum ihre Begeisterung für das Lesen erst viel später aufkam.
Ich habe schon immer geschrieben, ich kann aber gar nicht sagen, was es war, was ich geschrieben habe. Also tatsächlich seit meiner Kindheit Kram. Ich habe mich immer in Texten so ausprobiert, aber ich war halt nie so eine große Leserin. Und insofern habe ich jetzt gar nicht bewusst geschrieben oder verstand jetzt gar nicht so viel vom Geschichtenerzählen auf dem Blatt. Ich bin eher in so einer mündlichen Tradition aufgewachsen, weil man erzählt sich viele Geschichten. Ich höre denen gerne zu.
Die Nähe zur mündlichen Erzähltradition zeigt sich auch an den Stoffen ihrer Romane. Mit ihrem 2017 erschienenen Debütroman Ellbogen hat die Autorin die Berliner Großstadtsage eines migrantischen Mädchens aus dem Wedding geschrieben. In ihrem neuen Familienroman Jins verweist schon der titelgebende Volksglaube auf mündlich überlieferte Mythen und Geistergeschichten. Die darin erzählte Geschichte einer kurdisch-türkischen Gastarbeiterfamilie ist von realen Erfahrungsberichten und Gesprächen inspiriert.
Ich führe Interviews mit Zeitzeugen, bei denen mir gar nicht so richtig klar ist, wonach ich da gerade frage. Es geht mir darum, dass Leute mir von einer bestimmten Epoche aus ihrer Perspektive erzählen. Wie hast du die 90er erlebt? Und dann sind das eher so sehr, ja, so persönliche Erinnerungsgespräche, wo auch so kleine Details zusammenkommen, die ich vielleicht interessant finde oder die sich auch decken mit meiner Erfahrung.
Vielleicht liegt es an dieser Mündlichkeit und an den Gesprächen. In Fatma Aydemirs Roman geht es zwar respektvoll, aber durchaus auch ruppig zu. In Jins bestimmen Strenge und Härte den Umgang der Figuren untereinander und zu sich selbst. Auch in Ellbogen entsteht der Eindruck, dass Zärtlichkeit und Sanftheit außerhalb der erzählten Welt liegen und der jungen Protagonistin Hazal verwehrt bleiben. Ich frage sie, woran das liegt.
Ich versuche, den Figuren so nah wie möglich zu kommen. Und es ist ja ein totales Zeichen der Nähe, mit Leuten hart ins Gericht zu gehen. Darin liegt ja auch so die Stärke oder die Macht für mich im literarischen Schreiben. Mit meinen Figuren kann ich das irgendwie total machen. Ich gehe die viel härter an, als ich das im realen Leben wahrscheinlich tun würde.
Hallo, bereitet ihr eine Revolution, oder?
Ja.
Zu sagen, dass die Romane Aydemirs eine Revolution fordern, greift zu weit. Dennoch sind ihre Geschichten politisch. Rassismus, Sexismus und Klassismus thematisiert Aydemir in ihren journalistischen Texten. Auch in ihren Romanen finden sich deutliche Momente der Gesellschaftskritik. Aydemir selbst geht es dabei aber nicht primär um politische Botschaften oder um Empowerment.
Ich sehe mich auch als politischen Menschen und ich glaube, dass jede Literatur irgendwie politisch ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bestimmte Botschaften vermitteln will. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich schreibe jetzt ein Buch, um Leute zu empowern.
Wir sind aufgestanden und bleiben noch kurz vor den Regalen stehen.
Ich nehme das auf jeden Fall mal, Clarice Lispector. Ja, Clarice Lispector ist so eine sehr spät wiederentdeckte, hier steht es auch drin, die Virginia Woolf Brasiliens, wird sie hier genannt. Irgendwie so recht spät, also posthum dann irgendwie nochmal wiederentdeckt, neu aufgelegt, neu übersetzt und auf einmal wieder sehr populär. Ich habe sie auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen, finde sie wahnsinnig spannend.
Vor den antiquarischen Bücherwänden mit Susan Sontag, Sigrid Nunes und Clarice Lispector erzählt Aydemir, warum sie auf ihre eigenen literarischen Vorbilder nicht so leicht zurückgreifen kann wie auf die Bücher im Regal.
Mein Gehirn ist sehr davon beeinflusst, dass sich alles die ganze Zeit Google nässt und ich sozusagen nicht so sonderlich viel speichern muss. Das heißt, in meinem Kopf sieht es wirklich nicht so aus wie in diesem Bücherregal, sondern es ist so, dass es irgendwie geordnet ist. Also ich habe jetzt nicht diese großen Vorbilder, die ich mit mir herumtrage, einfach was viel damit zu tun hat, wie mein Gedächtnis funktioniert.
Ganz anders verhält es sich mit den Figuren und Geschichten aus Fatma Aydemirs Romanen. Sie wirken nach. Geschichten, die nicht auf Google gesucht werden können, und die Lesende auch nicht so einfach vergessen. Hüseyin, Peri, Sefta. Aydemir holt das Leben unterschiedlicher Generationen von Migrantinnen in Deutschland aus dem Mündlichen in ihre Bücher und schreibt sie damit in unser Gedächtnis.
Tschüss.
Ciao.
Als wir uns verabschiedet haben, steigt sie auf ihr Fahrrad, um nach Hause zu fahren. Die Arbeit wartet. Diesmal ein Theaterstück.
Fatma Aydemirs Roman Jins, der ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen und damit steht sie auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und wir hatten hier im Deutschlandfunk Kultur alle zu Gast, die eine Chance haben auf diesen wichtigen Romanpreis. Jan Faktor zum Beispiel, mit dem haben wir gesprochen über den Titel seines Romans. Der Roman heißt Trottel.
Der Trottel musste so heißen, weil ich den schon lange im Kopf hatte. Ich habe zufällig mal Anfänge, Versuche eines Prosatextes mit dem Titel Trottel zu schreiben vor Jahren. Und das war aber irgendwie peinlich, bisschen so Selbstbesudelung und nicht so ganz witzig. Und dann habe ich jahrelang eben andere Sachen gemacht, übersetzt, Drehbuch geschrieben und. Und dann an der Haltung im Grunde gearbeitet und in mir einen heiteren Trottel einfach wachsen und reifen lassen. Und irgendwann war er so weit und dann ging es ganz glatt los, aber der Titel stand fest schon lange.
Also er hat in sich einen heiteren Trottel reifen lassen, ein Trottel, der aber auch Tragisches zu erzählen hat, Jan Faktor über seinen Roman. Und auch im Rennen für den Deutschen Buchpreis ist Daniela Dröscher mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter, ein Buch über ausgeschlossene Körper, über den dicken Körper einer Mutter.
Es war wichtig für mich zu entscheiden, in diesem Buch wird es keine einzige Kilogrammangabe geben. Ich spiele wirklich mit den Projektionen der LeserInnen, das muss jeder sich vorstellen und sich ein Bild machen. Ich verweigere dieses Bild auf eine Art und Weise und ich verweigere es auch, weil Dicksein ja relativ ist. Mhm. Wer ist wann, wo, für wen dick? Und wer kann das über wen sagen? Das ist, und wir bewegen uns, glaube ich, mit diesem Thema in einem Kontinuum. Also es gibt unendlich viele Menschen, vor allem Frauen, die sich zu dick finden, die das Gefühl haben, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Und es gibt die wirklich offen diskriminierten Menschen, denen das die Gesellschaft den ganzen Tag entgegenschreit.
Das sagt Daniela Dröscher. Ihr Roman heißt Lügen über meine Mutter. Und wir gucken mal noch in ein Buch, das auch den Deutschen Buchpreis bekommen könnte. Blutbuch heißt das, von Kim de Lorison. Das ist ein Buch, das eine queere Geschichte erzählt und das auch in seiner Form abbildet.
Es war mir sehr wichtig, da eine Form zu finden, die nicht in dieser klassischen linearen Form erzählt. Es sollte ein queerer Text sein und eine queere Textkörperlichkeit bewerkstelligen. Queere Körper wachsen eben nicht linear auf. Also viele von uns haben so zyklische, wiederholte, spiralförmige Entwicklungen. Und das war mir auch wichtig, diese Entwicklung formal abbilden zu können, dass es ein Suchprozess ist, dass der Text die Gattung sprengt und neu sucht.
Kim de Lorison über das Blutbuch. Die 6 von der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Wir haben mit ihnen allen gesprochen, also auch mit Christine Bilkau und Eckhard Nickel. Die beiden haben ja gerade noch gefehlt. Und alle Gespräche finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der DLF Audiothek. Ja, und am kommenden Montag berichten wir natürlich, wer dann den Preis kriegt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Selbstvergewisserung ist ja immer gut. So etwas betreibt, nehme ich zumindest an, der Politikwissenschaftler und Historiker Alexander Gallus oder anders gesagt der Intellektuelle Alexander Gallus in seinem neuen Buch. Das heißt nämlich Intellektuelle in ihrer Zeit, Geistesarbeiter und Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert. Der Kritiker Arno Ozzesek hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Arbeiten wir doch erstmal am Fundament dieser ganzen Geschichte. Was ist das denn eigentlich ein Intellektueller? Können Sie ja vielleicht nach dem Buch jetzt schön definieren.
Also ich denke, wer ein Intellektueller ist, das lässt sich relativ einfach sagen. Da könnte man ein bisschen verkürzt sagen, Obergrenze Habermas, Untergrenze Precht in der Mitte Juli C oder so ähnlich. Wer aber ein Intellektueller ist, das ist schwerer zu bestimmen. Der Begriff taucht erstmals, glaube ich, 1823 auf, wird dann aber populär im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und ich glaube, jetzt muss man sagen, der Begriff ist eigentlich außer Kontrolle. Der, die Intellektuelle, das kann ja ein ganz tolles, ein Premium-Prädikat sein oder eben auch ein Schimpfwort, je nachdem. Jürgen Habermas selbst, der identifizierte Max Weber als den typischen Intellektuellen, der Intellektuelle schimpft. Also soweit kann es gehen. Pierre Bourdieu, der meinte, Intellektuelle, das sind die Anwälte des Allgemeinen. Und ich glaube, das klingt bis heute plausibel. Aber schon 1985 hat Jean-François Lyotard das Grabmal des Intellektuellen veröffentlicht und die Kaste dieser schlauen Checker des Gesamten irgendwie, also Sartre zum Beispiel, beerdigt. Die Welt, die sei einfach zu komplex, als dass da ein einzelner Denker das Ganze in den Griff nehmen könnte. Und deshalb hieß es damals, der Großintellektuelle ist tot. Gallus sagt aber eher, nein, es lebe der Intellektuelle, weil wir sprechen ja jetzt noch drüber. Ne?
Und er bietet ja auch noch einen erklärenden Begriff an, gleich im Titel. Geistesarbeiter steht ja da auch im Titel. Hilft das irgendwie weiter?
Na, ich glaube kaum, denn das würde ja bedeuten, dass alle, die wesentlich mit dem Kopf arbeiten, Intellektuelle sind oder umgekehrt. Man würde nur den intellektuellen Geist zuschreiben, sozusagen als spezifisches Merkmal. Bemerkenswerterweise geht Gallus trotz des Untertitels nur am Rande auf eine ziemlich wichtige historische Episode ein, wie ich finde. Denn im frühen 20. Jahrhundert nämlich, da war Geist sogar ein kerndeutscher Gegenbegriff zu dem französischen Les Intellectuels. Thomas Mann hat in seinen bekanntermaßen ziemlich unheilvollen Betrachtung eines Unpolitischen auf die Zivilisationsliteraten geschimpft. Das war für ihn ein Synonym für Intellektuelle. Und man kämpfte damals für Kultur und Geist und gegen Zivilisation und Intellektualität. Aber wenn man jetzt doch ein bisschen Ordnung schaffen will, dann würde ich glaube, mit Gallus Zustimmung sagen, eine spürbare geistige Unabhängigkeit und ein gewisses Maß an öffentlichem Agieren, das muss schon dabei sein, wenn der Begriff überhaupt eingehegt werden kann. Bertolt Brecht, das finde ich eine ganz glückliche Formulierung, sprach vom eingreifenden Denken.
Jetzt haben Sie auf jeden Fall deutlich gemacht, wie schwierig und unübersichtlich dieses ganze Thema ist. Wie packt dieser Autor das denn an, dieser Alexander Gallus?
Also ich könnte jetzt sagen, leider packt das gar nicht an oder etwas zahmer. So in diesem Sinne eigentlich nur in der Einleitung. Das Buch ist tatsächlich eine niveauvolle Mogelpackung. Es enthält nämlich ausschließlich Aufsätze, die Gallus in den letzten 14 Jahren veröffentlicht hat. Und die hält im Innersten fast gar nichts zusammen. Er hat sie noch überarbeitet, aber die thematische Streuung ist so groß, dass sich bei mir beim Lesen immer wieder dieses unbefriedigende Gefühl breit gemacht hat, einer Zweitverwertung beizuwohnen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, lese ich schon den Untertitel Geistesarbeiter und Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert als eine Warnung vor zu hohen Erwartungen. Denn zu diesem Thema kann man nun beliebig viele beliebige Bücher schreiben.
Also eine deutliche Kritik, heißt das jetzt, Sie hatten eigentlich nichts vom Lesen dieses Buches?
Doch, ich interessiere mich ja für das Thema. Gallus musste mich dafür nicht gewinnen, das wäre ihm mit diesem Buch auch, glaube ich, nicht gelungen. Aber ich habe so einiges gefunden. Gallus präsentiert zum Beispiel die Konfrontation zwischen dem Juden, Nazi-Liebhaber und späteren Mitautor der DDR-Verfassung Peter Alfons Steiniger und dem damaligen späteren Weltgewissen Jean-Paul Sartre. Und das ist darum spannend, weil Steiniger nach seiner Konvertierung zum Sozialismus ein Loblied auf den inhaltlich festgelegten Parteiintellektuellen singt. in meinen Augen ein Ding der Unmöglichkeit, aber doch animierend, weil er das versucht und weil er klug ist. Und dazu passt dann das Kapitel Intellektuelle im Zeitalter der Extreme, wo Gallas weitere Köpfe vorstellt, die sich den großen Ideologien angeschlossen haben. Wenn er aber dann, und jetzt zitiere ich, weil ich das nicht auswendig zitieren kann, wenn er dann aber Rezeptionsgeschichtsforschung als kriminalistische Aufgabe feiert und dabei die textuelle Beziehung zwischen einer Harvard-Professorin und Baron de Montesquieu irgendwie zugrunde legt, dann frage ich mich, was das in diesem Buch soll und natürlich auch so ein bisschen, wen das denn interessiert.
Ich mache mal noch einen letzten Rettungsversuch. Manche Bücher werden ja dadurch gerettet, dass der Autor einfach verflixt gut schreiben kann. Ist das hier der Fall?
Also die Verlagsankündigung ist hochattraktiv. Einer der Gründe, warum wir dieses Buch vorgenommen haben. Gallus, der befasst sich eben wissenschaftlich mit dem Phänomen Intellektuelle. Er gehört selbst zu den sogenannten gelehrten Intellektuellen, also deren Allerheiligstes die Texte sind und nicht die Talkshows, in denen sie auftreten. Und als solcher schreibt er zwar teils akademisch spröde, dann aber auch wieder essayistisch flott, manchmal sogar packend. Das ist keine leichte Kost, aber das ist gut verdaulich. Dennoch vermute ich, außerhalb universitärer Kreise wird das Buch nicht sehr viele entflammte Liebhaber finden. Dazu fehlt einfach die inhaltliche Kontur.
Sagt Arno Ozzesek zu dem Buch von Alexander Gallus, Intellektuelle in ihrer Zeit, Geistesarbeiter und Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert in der Europäischen Verlagsanstalt, ist das Buch erschienen. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das hier ist eine Kennkarte. Können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen?
Ich denke schon.
Gut.
Es beginnt wie ein Spiel mit besonderem Nervenkitzel. Sioma Schönberg ist 21. Er lebt als Jude 1942 in Berlin und er fälscht Pässe. Nicht versteckt im Hinterhaus, sondern immer wieder unter den Augen der Nazis.
Im Treppenhaus bitte etwas leise sein, haben etwas empfindliche Nachbarn.
Mimikry, also Anpassung, so Schönberg, sei die beste Tarnung. Der Kinofilm Der Passfälscher beruht auf der Autobiografie von Samson Sioma Schönhaus, der erst ganz zuletzt für sich selbst einen Pass fälschte und seinen Schergen entkam.
Wir wissen schon, dass es in Berlin Frauen gibt, die illegale Juden an die Gestapo verraten.
Wenn eines Morgens die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen.
Jawohl.
Der Passfälscher, ein Film von Maggie Perrin mit Louis Hofmann in der Hauptrolle, jetzt im Kino. In Fatma Aydemirs Roman Jins, mit dem sie auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht, stirbt der Familienvater Hüseyin am ersten Tag in seiner Eigentumswohnung in Istanbul, die er sich nach 30 Jahren Schufterei in Deutschland gekauft hat. Seine Frau und die vier Kinder reisen zur Beerdigung an. Und in der Enge der neuen Wohnung kommen alte Konflikte wie Geister, Jins, zum Vorschein. Fatma Aydemir liest heute in Nürnberg.
Es gibt ja so Mythen darüber und es ist immer noch sehr viel Aberglaube damit verbunden, dass man sich einen Djinn einfangen könnte und der macht einen verrückt und so. Und dieses Unausgesprochene, was so mit im Raum ist, hat mich irgendwie so als Motiv interessiert für die Geschichte.
Fatma Aydemir liest heute um 19 Uhr im Desi-Stadtteilzentrum in Nürnberg aus ihrem Roman Djinns. Weitere Lesungen im Oktober in Bielefeld und Dortmund. Das Hamburger Literaturhaus veranstaltet in regelmäßigen Abständen literarische Frühstücke. Buffet und Lesung versprechen den Auftakt zu einem Bücherwochenende. An diesem Samstag liest die Zeitjournalistin Caroline Würfel aus ihrem Buch »Drei Frauen träumten vom Sozialismus« über die DDR-Schriftstellerinnen Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf.
Es wäre so leicht, die Geschichte Ostdeutschlands, dieses Experiments DDR, zu den Akten zu legen. Aber die Wahrheit ist, dass Reimann und die beiden anderen Frauen, die Teil dieses Experiments waren, den Weg für meine Freiheit geebnet haben.
Das Bücherfrühstück findet am Samstag im Hotel Wedina in Hamburg statt. Buffet ab 11, die Lesung ab 12. Anmeldungen über das Literaturhaus Hamburg.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Der Generalbundesanwalt, der ermittelt zurzeit gegen den mutmaßlich größten Verlag für volksverhetzende Bücher in Europa. Dafür haben Mitte des Jahres Ermittler in Sachsen und Brandenburg Wohnungen und Lagerräume von Verdächtigen durchsucht. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wurden auch durch die Arbeit des Rechercheformats Steuerung F vom Norddeutschen Rundfunk angestoßen. Und ein Video von Steuerung F über diese Recherche, das ist jetzt online. Und wir sprechen jetzt darüber mit dem NDR-Journalisten Timo Robben. Das ist einer der Rechercheure. Guten Tag, Herr Robben.
Moin, hallo.
Der Schelm, so nennt sich dieser rechtsextreme Verlag. Sagen Sie uns doch bitte erstmal, um was für Bücher geht es denn da genau? Was verlegt dieser Leipziger Verlag, der Schelm?
Ja, das sind verschiedene Bücher und tatsächlich, die werden auch selbst von diesem Verlag verlegt, das heißt gedruckt, unter anderem zum Beispiel eine unkommentierte Version von Mein Kampf von Adolf Hitler. Das ist ein indiziertes Buch, das darf man eigentlich nicht einfach so vertreiben. Die Auschwitz-Lüge von Thies Christoffersen, darin wird der Holocaust geleugnet, wie der Name schon sagt. Und was ich persönlich am erschreckendsten fand, war zum Beispiel der Giftpilz von Ernst Thiemer. Das ist ein antisemitisches Kinderbuch, was 1938 rausgegeben wurde, in dem schon kinderrechte Propaganda, antisemitische Propaganda eingeimpft wird. Also viele rassistische Titel, rechte Propaganda und widerlicher Antisemitismus. Und das Ganze ist einfach online abrufbar.
Und Sie schauen sich das jetzt schon länger an mit Ihrem Rechercheformat Steuerung F. Vor 2 Jahren haben Sie angefangen, sich mit diesem Verlag zu beschäftigen. Was hat damals den Anstoß dazu gegeben?
Naja, wir haben das gesehen, dass man das online bestellen kann und haben uns gefragt, wie das sein kann, denn es gibt ja Gesetze dagegen in diesem Land. Und wir haben dann bestellt, um zu schauen, ob es auch funktioniert. Und tatsächlich war alles innerhalb von 6 Werktagen bei uns. Und wir haben dann weiter geschaut. Wir haben den Versandort recherchiert und dann tatsächlich stundenlang im Auto verharrt und konnten dann denjenigen, der mutmaßlich diese Bücher ausliefert, dabei filmen. Einen stadtbekannten Nazi aus Leipzig, Enrico Böhm.
Und habe ich das richtig verstanden, dass erst durch Ihre Recherche und dadurch, dass Sie die öffentlich gemacht haben, dann die deutsche Staatsanwaltschaft überhaupt aufmerksam wurde auf dieses Netzwerk?
Nee, die Staatsanwaltschaft in Leipzig hatte schon längere Zeit ermittelt, aber offenbar hat das zu nichts geführt. Aber wir konnten dann tatsächlich ja in unserer Recherche den mutmaßlichen Täter filmen und daraufhin hat dann das LKA Sachsen die Ermittlungen wieder hochgefahren und hat dann tatsächlich eine Lagerhalle in Leipzig durchsucht und dabei tausende Bücher beschlagnahmt mit rassistischen Inhalten, mit rechter Propaganda. Und inzwischen hat das, wie Sie schon sagten, die Generalbundesanwaltschaft an sich gezogen und es gab jetzt auch schon Festnahmen in diesem Verfahren.
Und das ist eben nicht nur der Verlag selbst, das wird in Ihrem Video deutlich, sondern das ist ein ganzes Netzwerk eigentlich, das dazugehört. Können Sie uns das mal beschreiben? Wer gehört da alles dazu?
Ursprünglich dachten wir, dass Adrian Preissinger, der auch in der Website in der AGB steht, derjenige ist, der das alles macht, also ein Ein-Mann-Verlag. Aber schon bei unserer ersten Recherche stellten wir fest, dass da mehr Leute dazugehören. Jetzt hat die Generalbundesanwaltschaft dazu ermittelt und es wird klar, dass da noch weitere Menschen dazugehören. Es wurde unter anderem Enrico Böhm festgenommen, in Untersuchungshaft genommen, ist inzwischen wieder frei. Dann Matthias B. wurde festgenommen. Also es wird jetzt gegen mehrere Leute ermittelt. Es geht darum, dass eine kriminelle Vereinigung gegründet worden sein soll, um diesen Verlag zu betreiben. Und da werden insgesamt 5 Leute beschuldigt. Das Netz ist also wesentlich größer, als wir ursprünglich dachten.
Und auch eine Buchhändlerin in Hessen gehört mit dazu, nicht wahr?
Gehörte mutmaßlich mit dazu, muss man sagen. Also Margret Nickel aus Hessen, die den Klosterhaus Verlag betreibt, soll mutmaßlich die Bücher für den Schelm ausgeliefert haben. Und das hat sich tatsächlich auch in der E-Mail, die wir an sie geschickt haben, schlussendlich bestätigt, dass sie da das auf jeden Fall vor einigen Jahren noch getan hat, diese Lieferung übernommen für den Schelm.
Sie haben auch in Ihrem Film versucht oder haben eine Versammlung einer Gesellschaft für freie Publizistik besucht, beziehungsweise haben versucht, da zu filmen. Was ist das jetzt für eine Gesellschaft? Welche Rolle spielt die dabei?
Die Gesellschaft für freie Publizistik wurde 1960 von ehemaligen NSDAP- und SS-Mitgliedern gegründet. Das ist sozusagen, ich sag mal, der intellektuelle Überbau für so rechte Literatur, wie sie zum Beispiel der Schelm vertreibt. Die machen sich seit Jahrzehnten dafür stark, für sogenannte freie Meinungsäußerungen, also was die eigentlich wollen, ist Volksverhetzung, zu legalisieren. Und da sind diverse Rechtsextreme vernetzt, um eben dieser Literatur Vorschub zu leisten.
Sie haben jetzt auch mit bewundernswertem Mut, muss ich auch sagen, sieht man in Ihrem Film, versucht, mit all denen zu sprechen, die da verwickelt sind in dieses Netzwerk. Und obwohl die ja streiten, wie Sie selbst sagen, also Gesellschaft für freie Publizistik, für freie Meinungsäußerung, ist ja eine ganz wichtige Propagandavokabel von denen, aber mit ihnen wollte so richtig niemand sprechen, oder?
Nee, das sind wir ehrlich gesagt so ein Stück weit gewohnt, dass die Menschen nicht mit uns sprechen wollen, wenn wir da mit dem Mikrofon auftauchen. Nichtsdestotrotz sind wir der Überzeugung, dass wenn Menschen diese menschenverachtende Ideologie in die Welt tragen, solche Propaganda in die Welt tragen, sich auch unbequeme Fragen stellen lassen müssen. Und das ist sozusagen unser täglich Brot, zu versuchen, diese Antworten am Ende auch einzuholen. Wir konnten ja am Ende noch mit Menschen reden, aber meistens ist es ehrlich gesagt so, dass die Leute dann nicht mit uns reden wollen, wenn kritische Fragen im Raum stehen.
Und sagen Sie uns zum Schluss noch, wie ist denn jetzt die Lage? Der Verlag ist jetzt nicht mehr online oder kann man diese Bücher tatsächlich noch bestellen?
Doch, der Verlag ist noch online. Wir haben auch wieder Bücher bestellt. Bis jetzt ist nur von einem Kollegenverlag ein Buch eingetroffen. Das heißt, das hat der Schelm nicht selbst verlegt und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht selbst verschickt. Die Bücher, die der Verlag selbst verlegt, sind noch nicht bei uns angekommen, aber online ist er noch und Sie können Steuerung F auf Instagram folgen, wenn Sie wissen wollen, ob die Bücher noch ankommen.
Okay, vielen Dank für den Tipp. Timo Robben, Journalist beim NDR und beim Rechercheformat Steuerung F. Im neuen Video von Steuerung F geht es um den rechtsextremen Verlag der Schelm. Können Sie sich anschauen bei YouTube. Herr Robben, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.